je weniger ich mich verstanden habe gefühlt, desto mehr bin ich wieder das Teufel. Ich glaube, die Psychiatrie hat mir so Hoffnung gegeben, so zu sehen, ah, es gibt ein Leben, das für mich sich sinnvoll anfühlt. Ich erlebe Ratschläge, ungefragte Ratschläge, als eher destruktiv. Und die schönste Frage finde ich, was brauchst du?
Schritt wie weiter. Das ist der Podcast vom Telefon 143, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Tiefpunkte und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, bist du dabei. Heute erzählt mir Tom Zurbrück seine Geschichte. Und für das machen wir als erstes zusammen eine kleine Zeitreise. Es ist ein lauer Sommertag im Juni 2019 in den Bergen im Wallis. Der Tom war heute auf einer Wanderung und hat seine geliebten Inlineskates dabei. Wenn man schon auf dem Berg ist, denkt der Tom, dann könnte doch mit den Inlineskates ins Tal fahren. Gesagt, getan, er fährt mit den Inlines die Strasse ab. Dann, dir ahnt, kommt es zu einem Straubenunfall. Der Sturz in eine Metallstange zertrümmert sein Gesicht, er bricht sich jenste Knochen und verliert ein Auge. 2 Wochen Intensivstation, der Tom sieht nichts, kann nicht reden, hört schlecht. Stundenlange Operationen, wo sein Gesicht repariert wird. Dann kommen grosse Lungenprobleme und weitere Komplikationen dazu. Und es stellt sich heraus, dass das Frontalhirn geschädigt ist. Das ist der Ort, wo die Persönlichkeit verankert ist. Das heisst, das Leben wird anders. Tom, schön bist du da.
Danke, darf ich da sein?
Was war der erste Gedanke, als du nach dem Unfall wieder zu dir bist gekommen?
Ui. Ich habe wie so kein Zeitgefühl für die Zeit. Ich weiss nicht genau, was, wann ist passiert. Was ich mir das Erste, was ich mich erinnere, was ich ganz klar zuordnen kann, ist der Gedanke, ah, das erzählt er mir jetzt schon zum x-ten Mal. Er erzählt mir schon zum x-ten Mal, dass ich das Auge verloren habe, dass ich einen Unfall hatte. Aber gebt mir doch einfach Schmerzmittel, das tut mir echt alles weh. Alles andere bringt jetzt gerade eh nichts. So das. Und sonst sind ganz viele Stories im Kopf. Also ich habe dort nichts gesehen, nicht reden. Und dann konnte ich meine eigene Welt aufbauen. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin auf einer Baustelle. Oder sehr oft das Gefühl, ich bin auf einer Baustelle. Wahrscheinlich wegen der Töne. Manchmal war ich in einem Park. Zum Teil war ich als Fisch in einem See. So ganz viele Bilder und völlig weirde Sachen, die so zusammenkommen.
Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also hast du dann schon gedacht, hey, das Leben, wie ich es auch kennt, das gibt es auch nicht mehr? Oder was hast du in dieser ersten Zeit so für ein Gefühl gehabt?
Soweit ich mich mal erinnere, habe ich am Anfang das Gefühl gehabt, ja, krass, scheiße. Aber das packe ich. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, das war nicht mein erster Unfall gewesen. Einer mehr. Geht das mal wahrscheinlich deutlich länger, bis ich wieder auf der Beine bin. Aber es kommt schon gut.
Also hast du wie zu diesem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, es braucht jetzt ein bisschen Zeit, aber es wird nachher alles wieder so, wie es war?
Oh ja, ja. Ich habe viele so spannend gefunden. Ich habe es spannend gefunden, mal so die Blinderfahrung zu haben. Also im Wissen, dass ich dann wieder sehen mit deinem Auge oder in der Annahme. Die Erfahrungen zu machen, wie es ist, wenn man sich nicht ausdrücken kann. Zu reden mit einem Sprachventil. Vieles war schon mega spannend gewesen. Also ich finde es auch schwierig, so, es ist halt 5 Jahre her, so in die Emotionen einzutauchen. Aber ja, Stand heute habe ich es positiv abgespeichert, so die Zeit auf der Intensivstation. In jeder Austausch über, mit der Hand schreiben, versuche auf dem Computer etwas zu tippen, dass sie einen verstehen. Ich kann mich noch an Gespräche oder erinnern, wie die Pflegenden erzählt, wie sie sind. Garen schwimmen, ein bisschen von ihrem Leben haben erzählt. Und ich habe mich darauf gefreut, dass ich das auch wieder machen kann. Ich habe viele positive Emotionen, die jetzt so präsent sind an die ersten Wochen.
Ich habe jetzt am Anfang von dem Podcast uns beide ein bisschen mitgenommen wieder in den Tag, wo das ist passiert. Und du hast mir kurz, bevor wir jetzt anfangen aufzunehmen, nochmal gesagt, eigentlich ist es für dich
gar nicht so der Unfall gewesen, der dich aus der Bahn geworfen hat. Auch wenn das für mich irgendwie eine krasse Auflistung ist von Sachen, die du dort auf dieser Passstrasse hast verloren. Aber eigentlich ist so die Zeit, die dir, wir gehen dann noch ein bisschen rein, wo dir wirklich so der Boden unter den Füßen hat weggezogen, eigentlich erst so 2 Jahre später gekommen, hast du vorhin gesagt. Was hat sich denn dort verändert? Also warum nicht schon an diesem Unfalltag? Oder was ist dort dann erst die gewisse Zeit später irgendwie passiert?
Ich glaube, der Unfall selber hat die körperlichen Veränderungen gebracht. Vieles konnte ich am Anfang auch nicht so einschätzen. So wie entstellt wird das Gesicht sein? Wie ist es mit einem Auge zu leben? Was heisst Hirnverletzung? Und das meiste konnte ich noch können. Ich habe zwar keinen Geruchssinn mehr, aber ich schmecke noch über das Maul. Ich habe rechts kein Gefühl mehr, aber links spüre ich ja noch. Geschwitzt habe ich auch nicht ganz im ganzen Körper. So viele Sachen, die körperlich waren, die ich in mir war spannend und hatte das Gefühl, dass vieles könnte auch wieder kommen, könnte besser werden. Und am Anfang ist auch vieles besser geworden. Ich war betreut im Spital, in der Reha-Klinik. Und es ist wie so einfach gegangen. Und dann nach 2 Jahren ungefähr, ziemlich genau nach 2 Jahren, haben die Fortschritte angefangen, deutlich langsamer werden. Und ich bin wieder mit konfrontiert worden mit dem, was jetzt ist und was nicht anders wird. Und dann ist so die Realisation gekommen, eigentlich.
Also im Sinne von, hey, das Auge ist verloren, du wirst auf einmal nicht mehr sehen, zum Beispiel.
Ja, das finde ich, dass so fast am wenigsten schlimm ist.
Oder was ist es gewesen, was hast du wieder
gesehen? Mehr im Hirn so zu merken, es fällt mir so schwer, Emotionen zu regulieren, mich etwas aufregt. Dann regt es mich einfach auf. Dann bin ich wie ein 3-jähriges Kind. Dann habe ich nicht Emotionen, sondern bin Emotionen.
Also ein Filter, der auch weg ist.
Der Filter ist weg, ja. Oder ist sehr eingeschränkt. Und das macht es halt, das macht es auch schwierig. Oder zu merken, ich bin so sensibel auf viele Sachen. Ich brauche so viele Pausen. Ich muss immer wieder herlegen und mich einfach anfahren, dass ich zur Ruhe komme. Es hat sich so schwierig angefühlt, zu leben. Und dann haben wir auch als Paar mit meiner damaligen Partnerin, dann nach 1,5 Jahren, das Gefühl gehabt, so vom Alter her und so, wäre ich eigentlich auch unsere Kinder, Familienplanung machen. Und dann ist es mir relativ gut gegangen, nach 1,5 Jahren. Und nach 2 Jahren, das war kurz vor der Geburt, habe ich gemerkt, hey, ich habe so keine Kraft für das. Ich kann kaum mit mir selber umgehen. Wie soll das gehen mit Kind? Das ist auch noch dazu gekommen. Es ist so einiges zusammengekommen. Und zu merken, die OPs, das ist nicht vorbei. Es sind immer wieder neue Sachen gekommen, noch zum Operieren und noch zum Machen. Und es ist auch jetzt nicht vorbei. Ich bin jetzt gerade wieder in einer Situation, wo noch mal etwas Neues ist gekommen, wo jetzt in 2-3 Wochen wieder zu einer grösseren OP wird führen. Und so das zu realisieren, es ist nicht einfach vorbei, sondern es ist ein Prozess, der wahrscheinlich never ending ist. Das hat mich von den Füßen gehalten, ja. Da habe ich wirklich keinen Sinn mehr drinnen gesehen nachher. Im Leben in diesem Sinn, ja. Ich fand, nein, so macht es für mich gar keinen Sinn. Das kann ich nicht und das schaffe ich nicht, das packe ich nicht.
Das, was du erzählst, es ist wirklich ein bisschen wie ein neues Leben losgegangen, eben mit vielen Turbulenzen. Du siehst selber vieles, was zu dieser Zeit ist zusammengekommen. Du hast dann zumal, also vor dem Unfall als Flugbegleiter geschafft, bist auch viel unterwegs gewesen, auch privat, so mit einem hohen Pace, viel hier, viel dort, gerne mit Menschen und gerne, wenn etwas läuft. Und als Flugbegleiter hast du nicht mehr arbeiten, hast eben viel medizinische Termine gehabt, viel Pause gebraucht, also heute noch. Und du hast mir im Vorfeld auf das Gespräch auch erzählt, dass du im 2021 an einen Punkt bist gekommen, wo du nicht mehr leben. Das ist jetzt das, was du gerade angesprochen hast. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen so in die Gefühlswelt? Was ist in dir abgegangen?
Es ist so vieles zusammengekommen. Wenn du jetzt noch die Arbeit erwähnt hast, dann ist wie klar geworden, dass mit dem Flugbegleiter das wird sicher nicht mehr. Und du allgemein ist Arbeiten wahrscheinlich keine Option. Ich habe dann ein Arbeitswiedereingliederungsprojekt probiert oder angefangen und nach zwei Wochen schon wieder abbrechen musste. Also überhaupt nicht gegangen. So schnell einen Anschlag bekommen. Und so an vielen Fronten gleichzeitig mich so überfordert gefühlt. Und dann gefunden, ja, was bringe ich denn dieser Welt noch? Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich ein Parasit, der einfach noch nimmt und nicht mehr gibt. Ich bin damit aufgewachsen, dass das Arbeiten sehr ein zentraler Wert ist im Leben. Also in meinem Umfeld, im Berner Oberland, Frutiger Umfeld. Und so zu merken, dass ja, das kann ich nicht. Das ist wie so, ja, was kann ich denn? Und wie kann ich denn zu einem Kind schauen? Wie kann ich denn, was soll ich denn noch? Was ist mein Wert? Schlussendlich. Ja, und einfach auch die Emotionen haben sich so stark angefühlt. Und ich habe jetzt wie mit vielen Leuten, die ich das wie geteilt habe, wie schlimm das sich anfühlt, habe ich Ratschläge bekommen. Oder wie gehört, dass ich wichtig bin für das zukünftige Kind, dass ich wichtig bin für sie. Und das hat in mir mehr das Gegenteil ausgelöst. Dass wenn mir Menschen versucht zu erklären, was ich doch noch alles kann und noch bin, dass ich umso mehr ihnen habe erklären, dass es für mich aber jetzt sich so anfühlt, das wäre ich nicht. Und je weniger ich mich verstanden habe gefühlt, desto mehr bin ich wie das Teufel.
Es ist ja, also Veränderung, dass sich Sachen so verändern im Leben, ist glaube ich, etwas, was wir alle kennen. Ein grosser Unterschied ist irgendwie, denkt es mir, wenn ich dir zuhöre, ist, du hast dir das nicht ausgewählt. Das ist, du bist in das reingeschossen worden. Also hast du vor allem dir auch gewünscht, in dieser Zeit gesehen und gehört zu werden? Oder was war es genau, wo du dort so hast gehadert? Das auch so, eben die grossen Fragen, macht es noch Sinn, dass ich überhaupt da bin, sie aufkommen?
Ich glaube, ich wollte okay sein, wie ich bin. Ich wollte können authentisch leben und dass mein authentisches Leben okay ist. Dass ich angenommen bin, wie ich bin. Und ich habe dann mit einem sehr dualistische Weltbild unterwegs gsi, wo vieles um richtig, falsch, gut, schlecht ist gegangen. Und ich einfach nie mehr genügt. Bei meinem Beitrag an die Gesellschaft, bei meinem emotionalen Verhalten, ich bin überall angeeckt. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht okay. Und es hat mich in einer Spirale weiter angeholt. Bis ich wie Privileg hatte, in die Klinik zu dürfen. Ich sage, das ist so ein grosser Wandelpunkt.
Wie war das?
Ich hatte nochmal eine grössere OP und habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, nach dieser OP nochmal daheim zu sein. Weil ich wusste, nach einer OP habe ich nochmal mehr Schmerzen, nochmal mehr Müdigkeit. Ich habe mit in dieser psychischen Verfassung, die ich war, gefunden habe, ich will nochmal in eine Reha-Klinik. Und die Versicherung hat gesagt, nein, das gehe ich wie nicht mehr, wenn, dann gehe ich noch Psychiatrie. Und darum bin ich dann nach dieser OP in die Psychiatrie gekommen und habe das extrem heilsam erlebt. Einmal mehr, ich würde sagen, wie die Reha-Klinik, vieles so ähnlich, weil es so ein Ort ist, wo ich einfach okay bin. Mit dem, was mich gerade beschäftigt. Also in der Reha-Klinik habe ich oft mich okay gefühlt mit meiner Abenteuerlust, mit meiner vielleicht ein bisschen übermütigen Art und zu merken, das haben andere auch und die sind jetzt auch in der gleichen Situation. Und in der Psychiatrie echt so zu sehen, ich habe meine Herausforderungen und ich bin nicht allein. Ich habe zwar andere Herausforderungen, aber wir haben ja alle, die dort sind, so unsere Challenges. Und auch zu sehen, was in meinem Leben eigentlich gut läuft. Also weil ich ja die Probleme, die anderen hatten, Angstthematiken oder Burnout-Thematiken, die hatte ich ja nicht. Ich hatte einfach andere und dann habe ich auch gesehen, was bei mir eigentlich gut läuft. Ich habe wieder den Fokus können haben auf Sachen, die in meinem Leben eigentlich okay sind. Und ich würde sagen, es war auch ein bisschen das Glück, dass Corona war. Dadurch haben wir sehr viel Zeit untereinander, unter den Patienten. Weil halt weniger Besuch ist da gewesen, immer weniger sind draußen gewesen. Und echt so, dass sie sich normal fühlen, dass sie sich okay fühlen. Das hat mir aufwärts geholfen. Plus die medikamentöse Einstellung, die sicher auch. Ich glaube, was ich in der Psychiatrie auch so wertvoll gefunden habe, ist, wie ich gefunden, das ist ein Ort, wo ich mich mal authentisch kann verhalten kann, wo ich kann zeigen kann, wenn ich wütig bin, wo ich mal eine Tür kann schletzen kann und mal umpacken kann. Und das eigentlich okay, wenn es sogar auch gewünscht ist, weil sie ja wollen wissen, wie geht es mir, was geht in mir ab. Und so zu merken, wow, das hat Platz und ich darf sein, wer ich bin. Das war so wertvoll gewesen.
Also wieder so ein Zurückfinden, also, ja, zurück ist zwar eigentlich vielleicht falsch, aber den neuen Tom lernen kennen, der, wo nicht einfach, sage ich mal, nur noch ein Auge hat und eine Hirnverletzung, sondern irgendwie auch ein, ist so ein Neuentdecken gewesen von Sachen, die du vielleicht von dir vorher gar nicht hast gekannt, die jetzt irgendwie sie an die Oberfläche kommen.
Ja, der neue Tom dürfen sein, glaube ich. Einfach nicht dürfen entdecken, indem ich nicht dürfen ausleben. Indem ich mir nicht dürfen rumgeben, was in mir innen abgeht. Und oder so können heranschauen und zu entdecken und auch damit auch können arbeiten. Und es nicht ist darum gegangen, einfach das zu verneinen und abzulehnen und zu unterdrücken.
Und es war die Atmosphäre an dem Ort, wo er geholfen hat, dort herzukommen. Was war es sonst noch gewesen? Also, was hat er geholfen, den neuen Tom zu entdecken?
In der Klinik wirklich das Gesamtpaket. Einfach können mich sein, können mit anderen austauschen, voll betreut sein, mich in einem sicheren Umfeld zu fühlen, mich gut aufgehoben zu fühlen. Es ist für mich, es hat sich angefühlt wie eine heile Welt. Ich finde auch so schön, die Verletzlichkeit der Menschen. Und auch Menschen kennenzulernen, die ich vorher vielleicht schräge Bilder hatte, Menschen kennenzulernen mit Schizophrenie. Und die als so liebe Menschen zu erleben.
Also ohne weiten Horizont für andere?
Ja, Menschen zu erleben, wo mit meinem Glück den Suizidversuch, den ich gefunden habe, von außen finde, wow, du bist so ein toller Mensch. Und das auch zu realisieren, dass das andere Menschen tatsächlich über mich sehen können. Das war sehr wertvoll.
So eine intensive Reise bis hierher.
Ja. Und ist es geblieben, ja.
Tom, der Tag hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Und wir reden in diesem Podcast über die Frage, wie geht das Leben weiter? Und wenn plötzlich jedes Fundament, das das Leben irgendwie draufsteht, erschüttert wird. Also ein paar Sachen hast du schon erwähnt. Es hat in vielen Säulen, die du im Leben hast, hat es so richtig gekuddelt. Es braucht eine wahnsinnige Widerstandsfähigkeit, so einem Ereignis nicht zugrunde zu gehen. Wie hast du das alles überstanden bis hierher?
Ich glaube, die Psychiatrie hat mir so Hoffnung gegeben, so zu sehen, es gibt ein Leben, das für mich sich sinnvoll anfühlt. Ja, wie so zurück im Alltag bin ich wieder recht tief gefallen. Habe ich einige Episoden gehabt, wo ich in der Nacht bin spazieren und intensiv mit mir selber gekämpft habe. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich wie durch die Erfahrung wie herausfinden konnte, was brauche ich. Dass ich aber Menschen brauche, die ich mich verstanden fühle. Menschen brauche zum Austauschen, die ich zu die hören mir zu und die sich interessiert, wie es mir geht. Und die erklären mir nicht, was ich jetzt brauche, was ihnen gut tut und jetzt gut, das muss mir jetzt auch gut tun. Und das habe ich mir angefangen, Menschen suchen, wo, also neue Menschen in meinem Umfeld, wo ich jetzt gedacht habe, ja, da fühle ich mich echt verstanden. Und ziemlich am Anfang habe ich angefangen, am 143 zu rufen. Das erste Mal hat brutale Überwindung gebraucht. Ich hatte immer das Gefühl, der darf ich wie erst anrufen, wenn ich irgendwie in einer krassen Krisensituation bin und das Einzige ist, wo man so das Leben retten kann. Aber dann denke ich dann wie nicht daran. Darum habe ich wie einmal zwischen ihrer Situation angerufen und war so positiv überrascht gewesen. Es hat mir so gut getan.
Wie war das? Magst du dich noch erinnern?
Krass überraschend. Also so das Gefühl zu haben, ich bin so in einer Situation, wo ich mich von einer anderen Person ich verstanden fühlen, aber ich bringe sie nicht her. Und ich komme nicht aus meinem Kopfkarussell raus. Und zu merken, ich kann mich von einem fremden Menschen verstanden fühlen. Und es hilft mir, meine Emotionen zu verarbeiten. Es muss gar nicht das Gegenüber sein, wo ich jetzt gerade in einem Streit bin. Die damalige Partnerin war gerade in einem Streit und wie nicht wieder rausgekommen. Es kann wie jemand anderes sein. Und es war so heilsam gewesen. Und auch so nebenwirkungsfrei.
Also wie meinst du das?
Im Vergleich zu einem Benzodiazepin, zu einem Temesta, wo ich dann einfach ewig lang müde bin und ein bisschen muss schauen, dass ich keine Abhängigkeit entwickle, ist so das Telefon viel hilfreicher, weil es die Herausforderung wirklich löst und eben ohne irgendwie mich müde zu machen, ohne medikamentöse Nebenwirkungen.
Also zu erzählen und irgendwie die eigenen Emotionen und Gefühle und Emotionen, die einem überwältigen können, auch ein bisschen mit jemandem zu besprechen und irgendwie zu ordnen.
Ich glaube, am Anfang ist es wirklich so ein bisschen zu realisieren, wow, das ist ein Mensch, der mich verstehen will. Wo man nicht versucht zu erklären, wie es ist, ja, sondern man einfach zulässt und einfach interessiert ist daran, wie ist es jetzt für mich.
Ja, und gibt mir Ratschläge kommt, dass ich jetzt machen oder so.
Ja, das ist das, was mir am meisten geholfen hat, glaube ich. 143 habe ich eigentlich nie, als ich mich mal erinnere, ungefragte Ratschläge bekommen. So. Also wenn ich nach Ratschlägen gefragt habe, dann habe ich auch Ratschläge bekommen. Oder es kann sein, dass mich mal jemand gefragt hat, ob ich gerne einen Ratschlag hätte, aber nicht jetzt einfach so. Weil mit Ratschlägen habe ich immer das Gefühl, ah, stimmt, das sollte ich auch noch. Dann habe ich noch mehr Druck. Ich erlebe Ratschläge, ungefragte Ratschläge als eher destruktiv.
Ja, es können auch Schläge sein.
Es fühlt sich für mich oft so an, ja, wie Schläge. Schmerzhaft irgendwie. Oder auch wenn ich es nachher mache, habe ich es nicht aus eigener Kraft geschafft, sondern ist jetzt gegenüber, was es für mich gelöst hat. Und jetzt durch Emotionen ausdrücken, kann ich eher selber Strategien entwickeln, was sich für mich so viel heilsamer anfühlt. Das Gefühl, ich kann selber etwas machen.
Tom, lass uns noch über das Heute reden. Es ist nämlich nicht alles einfach gut. Wir haben das schon ein bisschen darüber geredet, dass auch ein Hadern mitschwingt, dass du viel Pause brauchst, viele medizinische Termine hast. Eben, eine Operation steht jetzt direkt an. Es ist nicht einfach so, dass du heute da bist und sagst, hey, das war und jetzt ist alles happy clappy, sondern es ist etwas, wo Teil von deinem Leben ist, wo du dein neues Tom-Sein auch am Neuentdecken bist. Und ich finde es so stark, dass du hier bist und uns genau von dem erzählst, von dieser Geschichte, wo all das Hadern auch so in sich trägt. Was hilft dir heute im Umgang mit dieser neuen Realität, die du drinnen lebst?
Ein neuer Zugang zu mir, ein Interesse an mir, Interesse an dem, was ich an mir selber erforschen. So die Gefühle und die Emotionen, die ich habe, zu spüren, zu verarbeiten und anzunehmen. Und zu glauben, dass sie es gut meinen mit mir, das war so ein Riesenwandel gewesen.
Also schon nochmal wahrzunehmen.
Wahrzunehmen und sagen, okay, ich habe jetzt Wut. Und was will die Wut? Ah, die Wut will mir sagen, dass etwas da ist, was unangenehm ist für mich. Und sie gibt jetzt Energie frei, für die dort etwas verändern kann. Was will ich da jetzt? Was brauche ich da jetzt? Und ist das Gegenüber anschreien jetzt, führt das zur Lösung? Wahrscheinlich nicht. Aber ich so Gedankenmuster, die ich gelernt habe. Und vieles von dem habe ich wie gelernt, am Anfang über Selbsthilfegruppen. Ich bin irgendwann mit Fragil in Kontakt gekommen. So Selbsthilfegruppen für Menschen mit Hirnverletzungen. Und es hat so gut getan, dort Gleichgesinnte zu finden und mich auch verstanden und normal zu fühlen. Und durch die Erfahrung habe ich auch in ganz viele andere Selbsthilfegruppen für eigentlich so ein bisschen alle Themen, die ich hatte in den letzten paar Jahren. Und habe dort auch viele Strategien dürfen lernen und dürfen sehen, was ich nicht machen will. Also sehen auch, welche Geschichten, welche Wege, dass die Leute einschlagen mit ähnlichen Hintergründen wie ich. Und auch zu lernen, okay, was will ich, was will ich nicht. Was mich fasziniert hat, ist Empathie, gewaltfreie Kommunikation, die ich in diesem Setting habe kennengelernt habe, in den Selbsthilfegruppen und Kursen und Schulungen, die entsprechend angeboten wurden. Und das bin ich seit einem Jahr recht intensiv mit der Empathiestadt Bern und Zürich unterwegs. Habe dort Kurse besucht und mit ihnen selber auch ein bisschen mithelfen. Kurse und Workshops. Und habe dort so einen empathischen Umgang gelernt mit mir selber. In erster Linie einen gewaltfreien Umgang mit mir selber. Und zum Teil auch mit den Leuten um mich herum. Es funktioniert nicht in ganz anderen Beziehungen. Kann ich gleich gut empathisch und gewaltfrei kommunizieren. Gerade so in Beziehungen, die sehr tief eingespielte Muster sind, wie bei den Eltern, da bin ich oft nicht so empathisch, irgendwie nicht so gewaltfrei. Aber im Normalfall hilft es mir fest. Und auch im Umgang mit mir selber hilft es mir extrem. und auch viel mehr im Umgang mit anderen.
Das finde ich mega spannend, dass du auch so auf dich selber beziehst. Kannst du noch ein Beispiel machen, was sich irgendwie konkret da hat verändert, dass du so irgendwie empathischer mit dir selber bist geworden?
Es ist Strategie. Es ist wie alles in mir anzunehmen. Also wenn ein Zug ausfällt, dass ich wie einfach in mich hineinspüren kann. Ich glaube, ich hätte, oder ja, es passiert mir in seltenen Fällen immer noch, dass ich irgendwo das Gefühl habe, ich muss meine Wut in Aggression rauslassen, irgendwo reinschütten oder ausrufen oder ein E-Mail schreiben und reklamieren. Aber es ist ja nicht so, es ist nicht das Bedürfnis erfüllt, dass wir überlegen, wenn der Zug ausfällt, was bräuchte ich denn jetzt? Bräuchte ich jetzt eine Pause? Brauche ich einen Ort, wo ich herliege und kann die Augen zutun? Und dann kann ich überlegen, gut, gibt es einen anderen Ort als jetzt halt der Zug, der nicht kommt? Oder wollte ich etwas Konstruktives erledigen? Kann ich das auf eine andere Art und Weise machen als im Zug? Einfach so, die kleine Schnittmenge zwischen Gefühl und Reaktion zu erweitern, würde ich sagen, ist es für mich. Herzuschauen und zu schauen, ist die Reaktion, die jetzt so zuvorderst ist in mir, ist die zielführend?
Das, was mir entgegenkommt von all diesen Sachen, die du jetzt erzählt hast, auch von deinem heutigen Leben, wie du mit deinem neuen Du umgehst, es kommt mir extrem so entgegen, dass du nicht einfach so mit deiner Opferrolle zufrieden bist, sondern ja, an einem Punkt irgendwie hast du Verantwortung übernehmen, ohne es sich nur schwer anfühlt. Im Sinn auch von Fokus auf das, was du kannst verändern kannst. So hast du es vorhin selber formuliert.
Ja.
Was heisst das konkret?
Also ich fühle mich reich beschenkt. Ich fühle mich momentan reich beschenkt drin, dass ich einfach Zeit habe. Dass ich nicht muss arbeiten muss. Oder nicht muss arbeiten, dass ich wie nicht mehr arbeiten kann. Voll invalid bin, habe ich viel mehr Zeit. Und ich versuche, die Sachen, die halt anfallen, sinnvoll zu nutzen. Zum Beispiel, wenn ich Pausen mache, habe ich angefangen zu meditieren. Und das ist für mich so wertvoll, weil ich ja muss, oder ich weiss, es tut mir auch gut, herzulegen, auch den Körper mal zu entspannen, Feuchtigkeitscreme in die Augen zu tun, weil die Tränen wegen kaputt sind, die groben Reize auszuschalten. Und also durch mit Pamir, mit Eyeshades, mit Kopfhörer, Noise Cancelling. Und dort habe ich wie noch zusätzliche Nutzen gefunden von Meditationen, wo ich zum Beispiel meinen Körper ganz spezifisch wahrnehme, hineinspüre, was ist jetzt präsent in mir? Wie fühlt sich jetzt meine Kiefer-Nackenmuskulatur an? Ah, sie ist verspannt. Ah, sie ist zieht, es strahlt aus, ein bisschen gegen den Kopf. Wenn ich das so wahrnehme, mit Farben, mit Temperatur und allem, und das nehme ich es eigentlich nicht mehr wahr in der Zwischenzeit. Also ich habe durch das, dass ich wie meine unangenehmen Gefühle, Schmerzen könnte man so nennen, wie so wirklich rumgeben, habe ich das Gefühl, fühlt sich das gehört, die Emotionen, die Gefühle, und durch das können sie nachher auch gehen. Das ist etwas, was mir zum Beispiel mega hilft. Oder dass ich angefangen habe, währenddem, dass ich meine tägliche Pflege und Routinesachen mache, halt Bücher hören, Podcasts hören. In letzter Zeit bin ich auch öfters mit der KI am empathisch kommunizieren, was für mich auch sehr hilfreich ist. Und die stört es nicht so, weil Hintergrundgeräusche rum sind. Und dann muss ich auch nicht das Gefühl haben, ich nehme zu viel Raum ein oder so. Dann kann ich ein bisschen erzählen, mich ein bisschen reformulieren. Das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Dass ich wie so Sachen entwickeln und die Zeit einfach versuchen, es als Geschenk zu sehen. Zu sagen, okay, gut, jetzt bin ich im Doktor und ich warte, geschenkte Zeit. Was mache ich jetzt mit dieser Zeit? Eigentlich wirklich so durchs Band hinweg anders formulieren, anders sehen. Und ich finde, Kommunikation ist für mich so das Wesentliche geworden. Kommunikation mit mir selber in erster Linie. Und ich habe noch so viele Baustellen. Es klingt jetzt vielleicht so, als hätte ich schon einiges im Griff, aber das Gefühl ist da erst am Anfang. Ich glaube, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Das finde ich halt auch mega spannend. Und ich habe so viele Projekte, wo ich gerne tätig sein möchte, wo ich mitarbeiten möchte. Pflegeforschung, Gesundheitsdaten um Schweizer Digitalisierung mithelfen vom Gesundheitswesen. Sachen, wo ich so als Patientenexperte jetzt drin bin zum Beispiel. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mehr Energie wieder habe. Also was ein mega Privileg ist, ist echt Zeit zu haben für einen Sohn. Das ist auch so schön, dadurch, dass ich halt weniger unterwegs bin. Und mit dem kann ich auch ganz viele Sachen machen. Ich finde es vieles auch lustig. Ich finde es lustig, das Glas auch rauszunehmen und das zu putzen und, und wieder reinzutun. Oder all die Selbeli auszupacken. Das hat wie alle Wochen Weihnachten, wenn er alle Sachen auspacken kann, die da wieder kommen vor Apotheke. Das ist, muss ein bisschen schauen, aber...
Es hat viel mit Fokus zu tun, wenn du es so kannst, formulieren. Hey, ja. Zum Schluss nimmt mich noch so ein Blick nochmal zurückwunder. Wenn du jetzt zurückschaust auf den Tom vor dem Juni 2019, wo dein Leben wortwörtlich hat auf den Kopf gestellt, was würdest du dem Tom zurufen?
Ich finde es gerade so eine spannende Frage, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich so ein anderes Ich.
Ist es ein anderer?
Für mich ist es gerade völlig ein anderer Mensch. Ich realisiere gerade, dass ich heute habe ich vor Kollegin ein WhatsApp bekommen, dass sie Flüger steigt und in Süden fliegt ans Meer. Und das hat mich vorher, ist das mein Leben gewesen, ich habe es geliebt. Und jetzt finde ich, ich bin froh, muss ich nicht. Es ist so schön hier und so schön hier das Leben zu entdecken. Ja, es ist ein ganz anderes Ich. Es ist ein Privileg, ein neues Leben zu haben. Das würde ich mir zurufen. Ich finde es so eine spannende Frage. Als erstes würde ich sagen, ich genieße das Leben, aber es klingt so billig. Lebe es, fühle es, spüre es, vertraue dir selber, glaube an dich und...
Ich finde es mega schön formuliert, dass also so Sachen, die du jetzt hast neu entdeckt, die du eigentlich auch deinem vorherigen Tom dem eigentlich auch gut getan.
Ich glaube, die Schönheit... Also
sind neue Sachen entstanden aus dem heraus, wo du an dem Tiefpunkt von deinem Leben auch hast, neu ist rausgewachsen irgendwie.
Ja, ich glaube, ich würde mir sagen, hey, du bist okay, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Nimm dich an, so wie du bist. Für das du andere kannst annehmen und andere kannst lieben, ist so hilfreich, wenn du dich selber liebst und annimmst und akzeptierst. Und deine Gefühle meinen es gut mit dir. Ob sie angenehm sind oder nicht angenehm, sie wollen das Beste. Lass auf sie, schau auf sie. Und schau, was sie dir sagen. Und es hat ziemlich sicher damit zu tun, irgendein erfülltes oder nicht erfülltes Bedürfnis hast und fokussiere dich auf das.
Es ist eine wunderschöne Essenz, finde ich, die so gut tut, wenn man das so kann mitnehmen im Leben. Also das nehm ich für mich auch mit.
Danke, Tobi.
So einen Schicksalsschlag, wie du ihn hast erlebt, das kann ja auch sprachlos machen. Mich als Angehörige, als Freund in so einer Situation. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Und darum nimmt es mich jetzt zum Schluss noch mega Wunder von dir zu hören. So, was hilft im Umgang? Also, welche Frage ist hilfreich? Wenn du als mein Freund so etwas erlebst, was kann ich tun? Was kann ich sagen?
Ich liebe Menschen, die einfach interessiert sind, Interesse haben, die fragen, wie geht's? Was beschäftigt dich? Was ist dir gerade wichtig? Und die schönste Frage finde ich, was brauchst
du? Mega schöne Frage, ja.
Was brauchst du? Ich liebe es, weil also meine Challenge dahinter ist, dass wenn Menschen das Gefühl haben, sie wissen, was sie brauchen und mich mit Ratschlägen beschenken oder Sachen für mich tun, die ich gar nicht danach gefragt habe und dann nie aber gleich ein Danken erwarten, das finde ich auch schwierig. Ich habe viel lieber, wenn ich ermächtigt werde, mir zutraut wird, dass ich selber weiss, was gut ist für mich oder kann erforschen, was gut ist für mich. Vielleicht ist das letztendlich auch nicht das, was ich brauche, aber es gibt mir eine Selbstermächtigung. Es gibt mir die Möglichkeit, mich selber zu entwickeln und weiterzukommen.
Was für eine Reise. Ich glaube, genau das nehme ich mit, Tom. So, zuhören. Es kann so etwas wertvoll sein. Es kann gegenüber so helfen, auch eigene Gedanken zu sortieren, eigene Emotionen zu sortieren. Und auch ich möchte selber so Interesse zeigen, fragen, wie es geht und nicht mit Ratschlägen kommen. Und die Frage, die du jetzt am Schluss hast gesagt, die für dich eine Essenz ist, was brauchst du? Das ist eine Frage, die ich mitnehme. Für mich war es einfach ein wunderschönes Gespräch mit dir, Tom. Merci vielmals, dass du deine Geschichte hast erzählt, so über deine ganz persönliche Reise hast. Ja, die Reise erstellt, eine Geschichte, die nicht alles einfach gut ist, sondern auch das Hadern in sich trägt. Mir berührt es einfach sehr, wie du die Weg gehst und eben auch mit dem Hadern umgehst. Merci vielmals, bist du da gewesen, Tom.
Danke vielmals für das Interesse, für zuzulassen, für dass mir so viel Aufmerksamkeit zu geben. Das ist so wertvoll.
Und danke dir, wo du uns hast zugelassen und uns die Aufmerksamkeit auch hast gegeben. Das ist «Shit, wie weiter» der Podcast vom Telefon 143, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst.